Mit Polen auf Du und Du, der Podcast zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von mit Christian Schmidt. Dzień dobry Państwu, cześć und hallo. Ja, euch allen ein herzliches Willkommen bei der 64. Folge, bei der ersten Folge im Jahr 2024, etwas verspätet. Aber es ging nicht anders, das war alles nicht, es mussten so viele Sachen erledigt werden. Und von daher, ist es etwas später, aber für euch dürfte das ja kein Problem sein. Das ist ja der Vorteil von Podcast. Diese Ausgabe des Podcasts hängt zusammen mit unserer ersten Veranstaltung im Jahr 2024. Wir haben es mal wieder probiert, in Potsdam deutsch-polnische Gespräche durchzuführen, was wir vor einem Jahr eingestellt haben, weil einfach zu wenig Publikum da war. Und jetzt wollten wir uns als Verein vielleicht doch mal treffen und das haben wir halt getan. Und ich habe durch Zufall Simone Falk kennengelernt, wie das alles zustande kommt. Darüber werdet ihr dann später mehr hören. Ja, und so haben wir gedacht, gucken wir mal, wie es wird. Und ich muss sagen, war echt toll. Also wirklich viele Leute waren da für unsere Verhältnisse. Ne? Potsdam ist ja immer noch anders als eine Großstadt wie Berlin. Obwohl Potsdam jetzt nicht gerade klein ist, aber das Feld der Interessenten ist ja doch nicht so ausgeprägt, leider. Oder unsere PR ist nicht so gut. Wer Lust hat, für uns PR zu machen, der kann da gerne mal sich melden oder sie kann sich gerne mal melden. Und vielleicht kann man da ja etwas das Ganze aufwerten. Aber wir wollen mal schauen, wie wir da weitermachen. Wir werden uns demnächst mal wieder treffen und mal sehen, vielleicht kommt ein Gast, vielleicht auch nicht. Also ein besonderer Gast, meine ich jetzt so, wie die damaligen Verhältnisse waren in den deutsch-polnischen Gesprächen, wo ich immer einen interessanten Gast, also jeden Monat, einen interessanten Gast eingeladen hatte. Mal gucken, wie wir das machen, so entspannt. Ja, und so fängt also das Jahr 2024 an. Wir haben uns hier als Verein, als Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft Sąsiedzi eine Menge vorgenommen. Mal gucken, ob wir das alles schaffen. Wir wollen ja nach Stettin jetzt Ende Februar. Guckt da gerne mal auf unsere Homepage. Noch kann man sich da anmelden. Das ist ja eine ganz entspannte Reise. Wir haben die Mitgliederversammlung in der Nähe von Poznan, wo wir gerne auch alle anderen dazu einladen. Also nicht zu dem Kern der Mitgliederversammlung. Das ist halt Mitgliederversammlung, aber alles drumherum. Und dann in Poznan waren wir schon lange nicht mehr. Und Poznan ist ja nun, also gerade der Marktplatz ist ja jetzt wieder hergestellt, sodass man da vielleicht dann doch wieder hingehen kann. Also man konnte auch vorher hingehen, aber naja, war jetzt nicht optisch sehr attraktiv. Aber darauf freue ich mich persönlich schon sehr, das mal wieder jetzt im Normalzustand, im wiederhergestellten Zustand zu erleben. Aber ich freue mich auch insbesondere auf die Begegnung mit unseren Mitgliedern und all den anderen, die dann vielleicht kommen. Mal gucken, was wir da für ein Programm haben. Ja, so steht in diesem Jahr doch eine Menge auf dem Plan. Nach Warschau wollen wir mal wieder fahren. Da war ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Łódź waren wir zwar im letzten Jahr, aber das würde ich auch gerne machen und dann mal gucken. Andrzejki in diesem Jahr auch wieder auf dem Plan Ende November, am 30. November. Dann haben wir, was haben wir denn noch alles? Ja, also wie ihr merkt, eine ganze Menge. Ich kann mir jetzt gar nicht alles merken. Wer interessiert ist, mal an irgendwas teilzunehmen, schaue bitte auf unsere Homepage, der gdpn-sonchieti, also on und mit a geschrieben.org. Im Kalender sind die meisten Veranstaltungen schon drin. Und wir sind tatsächlich, wenn wir auch nur eigentlich interne Veranstaltungen machen, offen auch für andere. Also da kann man auch gerne daran teilnehmen. Denn es macht tatsächlich immer Spaß, weil es ja immer deutsch-polnisch ist, ne, und immer nette Leute sind. Ja, insofern herzliche Einladung, da mal reinzugucken auf unserer Homepage oder sich bei unserem Newsletter anzumelden. Da werden diese Veranstaltungen ja auch geteasert, wenn sie dann so ein bisschen fixer sind in dem Sinne. Fix sind Stettin Ende, also 23. bis 25. Februar und die Mitgliederveranstaltung, Mitgliederversammlung mit dem Drumherum 15. bis 17. März. Also guckt da einfach mal rein oder meldet euch dann, wobei bei beiden schon die Anmeldeschlusslinie schon in Sicht ist, insbesondere zur Mitgliederversammlung, weil dort Zimmer gemietet werden müssten, weil das nicht direkt in Poznan ist, sondern in einem Ort ungefähr 30 Kilometer davor. So viel zur langen Vorrede. Eigentlich hätte ich Lust, eine politische Podcast-Folge zu machen, weil in Polen ist es derart spannend politisch, dass sich das wirklich lohnen würde. Aber da gibt es also schon so extrem viel gute Konkurrenz. Ne, ob das das Deutsche Polen-Institut ist, ob das Die ARD ist mit ihrem vor den Wahlen aufgelegten und nach den Wahlen weitergeführten Podcast in Polen, ist mit Martin Adam und Christina Joachim wirklich toll gemacht. Also kann man auch wirklich empfehlen. Insofern muss ich dem wahrscheinlich jetzt keine Konkurrenz machen, obwohl mich das Thema total reizt. Ich bin ja ein politischer Mensch und das interessiert mich echt sehr und hätte da sicherlich noch einiges auch dazu zu sagen, muss ich ehrlich sein. Aber gut, so ist es halt. Deswegen ist dieser Podcast jetzt erstmal ein eher unpolitischer Podcast, ein Literaturpodcast, muss man sagen. Denn Simone Falk ist Autorin eines Buches. Mehr will ich aber jetzt dazu gar nicht sagen. Ich lasse das jetzt laufen die ganze Zeit. Das ist natürlich geschnitten insofern, dass das Publikum, und ihr werdet hören, dass da Publikum ist, also es klappert da mit Besteck und noch ein bisschen, ne? Und auch Zwischenfragen, die habe ich dann rausgeschnitten und das so zusammengeschnitten, dass da manchmal leider so ein kleiner Bruch drin ist thematisch, aber es ließ sich nicht anders gestalten, das werdet ihr mitbekommen. Ja, genau, also so ist in etwa die Schnittsituation. Ich denke, das ist gut geworden, also es ist flüssig und man kann sich das alles gut anhören. Insofern wünsche ich euch dabei viel Spaß. Bis nachher. Ja, vielleicht fange ich so an, wie ich auf Simone Falk gekommen bin. Simone hat sich für unsere Arbeit bedankt mit hier diesem Buch. Das kann ich übrigens verleihen. Also wer das gerne lesen, ist okay, ne, dass ich auch ein Buch verleihen kann.
Ja, natürlich.
Okay, also für Mitglieder, ihr könnt das auch gerne lesen. Man kann es auch kaufen, oder? Man kann es auch kaufen, selbst, ja. Das Anliegen ist natürlich auch da. Aber wer es nicht kaufen möchte, dem leihe ich das ganz gerne auch, natürlich. Das war so der erste Gedanke. Und dann habe ich gesehen, Mensch, Simone Falk, und war dann tatsächlich auch neugierig, ne? Weil das ja eigentlich sich nicht anbietet, Simone, wenn man den Namen hört, ist ja ein klassischer Name, ein klassisch deutscher Name, wie das eine Simone, um es nochmal zu betonen, ein Buch schreibt, wo dann auch noch draufsteht Žudek, ne? mit einem Buchstaben, den auch nicht jeder Deutsche aussprechen kann, ne? Insofern ist das eine interessante Geschichte und darauf bin ich dann gekommen, dass es ja interessant wäre, also genau die Autorin, also dich, in diesem Falle hier einzuladen und dass wir einfach mal über Žudek reden, beispielsweise, ne? Also nicht nur über Žudek, sondern auch über Simone. Insofern nochmal herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, dass du hierher kommst und über dich, über das Buch mit uns redest. Ja, wie kommt eine Simone Falk dazu, ein Buch mit beziehungsweise mit dem Wort Žudek zu schreiben?
Ja, Christian, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich, hier zu sein und das erste Mal bei den Songshedi dabei zu sein. Wie bin ich dazu gekommen? Es ist ein biografischer Grund. Mein Vater kommt aus Polen. Ich bin in Bremen aufgewachsen, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kommt aus Polen. Aber ja, ich habe einen sehr deutschen Namen bekommen. Mein zweiter Name ist allerdings Christina und ich wurde nach meiner Oma benannt, die Polin war und sie heißt Christina. Und ich habe die deutsche Schreibweise abbekommen sozusagen. Das ist so die einzige Referenz an meine polnische Familie. Ja, aber ich bin aufgewachsen in einer deutsch-polnischen Familie. Ich bin aber einsprachig aufgewachsen. Und du sagtest vorhin, also diese Reisen nach Polen sind auch dazu da, um Polen kennenzulernen. Ich selbst bin diesen Weg auch gegangen und musste Polen kennenlernen, so für mich selbst sozusagen. Also weil von meinen Eltern, also von meinem Vater, kam da nicht so viel. Also wir haben zwar gelegentlich die Ferien verbracht bei den Großeltern in Polen, aber von dem Land selbst, von der Kultur selbst, habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Und das habe ich dann irgendwann nach und nach selbst kennengelernt.
Du hast also sozusagen einen Teil deiner Identität entdecken gelernt.
Genau,
ja. War das für dich so, okay, das ist jetzt, also mein Vater ist halt Pole und jetzt muss ich das halt machen? Oder was war dein Antrieb, das zu tun?
Ich war schon relativ alt, also ich war 24, als ich angefangen habe, Polnisch zu lernen und mich wirklich für Polen zu interessieren. Und es gab zwei Gründe. Der eine war ein persönlicher Grund, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist doch eigentlich schade, dass ich nicht wirklich mit meiner Familie in Polen kommunizieren kann. Mein Opa war damals schon gestorben, meine Oma lebte noch und ich konnte mein ganzes Leben nicht mit meiner Oma sprechen. Also ich habe sie zwar auch nur, ich weiß nicht, vielleicht 5, 6 Mal gesehen, aber die Kommunikation lief immer über Übersetzung. Und eines Tages habe ich gedacht, das geht nicht mehr, ich möchte mit meiner Oma sprechen können. und ich möchte die Sprache lernen. Das war der eine Grund. Der andere Grund war, ich habe damals Geschichte studiert und mein Schwerpunkt war der Zweite Weltkrieg. Ja, also Holocaust, also wir wissen alle diese ganzen Themen. Der Zweite Weltkrieg ist natürlich geprägt vor allem von einer deutsch-polnischen Geschichte auch gewissermaßen. Und eines Tages habe ich eine Reportage gesehen im Fernsehen über den Warschauer Aufstand. Und ich war schockiert, weil ich vorher während meines Studiums, während meiner Ausbildung nicht einmal von dem Warschauer Aufstand gehört habe. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt so vieles, was ich nicht weiß über Polen. Und ich habe mich ein bisschen geschämt dafür. Und ich habe gedacht, okay, das muss ich jetzt nachholen. Und ich möchte die Sprache lernen und ich möchte mehr über Polen erfahren.
Und es stellt sich natürlich die Frage, warum denn nicht schon vorher? War das, wie man es ja gelegentlich auch von migrantischen Familien und gerade von den Polen, es gibt ja eine schon in Büchern beschriebene Überanpassung von polnischen Migranten in Deutschland. War das bei deinem Vater auch so? War sozusagen seine polnische Geschichte gar nicht relevant in der Familie? War das ein verschwiegenes Thema? War das eine Überanpassung?
Also mein Vater hat nie gerne gesprochen über seine Familie. Also das Thema wurde immer vermieden. Ich habe so ein bisschen was dann rausbekommen. Aber eigentlich war das Thema nicht sehr präsent. Andererseits sind wir immer in den Urlaub gefahren dorthin und haben die Familie besucht. Also ich würde sagen, es war so ein bisschen ambivalent tatsächlich. Ich habe mich einfach nie interessiert für meine polnischen Wurzeln, so in dem Sinne. Ich bin einfach gerne nach Polen gefahren als Kind, weil ich das Land schön fand. Dort waren wir immer auf dem Land und eben nicht in der Stadt und ich konnte frei sein. Und das war für mich so ein Freiheitsgefühl, interessanterweise. Und ich hatte dann eher so eine... Ja, wirklich so eine emotionale Bindung an so ein Bild von Polen, das sich in meinem Kopf generiert hat durch diese wenigen Urlaube vielleicht und gar nicht so sehr wirklich fundiert durch, ich weiß nicht, polnische Traditionen, durch polnisches Essen zum Beispiel. Ich habe Żurek erst sehr spät kennengelernt. Ich kenne diese Suppe aus meiner Kindheit überhaupt nicht. Und ich würde wirklich sagen, bei meinem Vater ist es so, also er fängt erst jetzt wieder an, sich so ein bisschen in Richtung Polen zu orientieren, fährt ab und zu dorthin und liest jetzt auch wieder auf Polnisch, was er lange nicht gemacht hat. Und es gibt so, ich glaube auch durch mein Interesse für Polen, durch mein Sprachenlernen und ich bin ja jetzt auch Übersetzerin, ich übersetze aus dem Polnischen und ich bin sehr viel in Polen, dadurch ist bei ihm das Interesse auch wieder gekommen.
Vielleicht ein kurzer Einschub, wer die polnische Variante hören will, also ihre polnische Sprache, der kann da gerne mal bei Radio Cosmo po Polsku, ich glaube die letzte oder vorletzte Folge oder so, also vor kurzem erschienen, da spricht sie dann halt über das Buch, eben auf Polnisch, aber auch auf Deutsch.
Genau,
so ein bisschen Deutsch, aber eben mehrheitlich Polnisch, dann kann man eben mal hören, wie sie dann tatsächlich auch Polnisch spricht. Wenn du sagst, als Kind hast du sozusagen die polnische Welt so wahrgenommen, so als Freiheit, ist dann im Gegensatz dazu, hast du denn, als du als Kind wohlgemerkt zurückgekommen bist, Bremen war das, ja, ne, hast du gesagt, war das dann eben Unfreiheit? War das ein anderes Gefühl? War das ein Negativgefühl? Also was machte den Unterschied aus, wenn du es schon noch überhaupt differenzieren kannst?
Ich kann das noch sehr klar, ich kann mich sehr klar daran erinnern. Also das war vor allem in meiner Jugend, als ich so 11, 12 Jahre alt war. In Bremen, okay, Bremen ist eine Großstadt, wenn auch eine relativ kleine Großstadt, aber es ist eine Großstadt. Und da... Genau, und ein Bundesland, ja. Eine schöne Stadt, ja, das stimmt. Aber ich hatte dort meinen Alltag, ich bin in die Schule gegangen, ich hatte Probleme und wie das ist, Ferien sind ja oft so ein Entkommen aus einem Alltag. Das haben wir auch heute auch noch und das war es für mich als Kind einfach. Und immer, als wir dann das Auto vollgepackt haben und 12 Stunden Richtung Gdańsk und dann auch noch weiter südlich gefahren sind, irgendwo aufs Land, das war für mich einfach was anderes. Ich konnte spielen, ich konnte durch die Wälder laufen, in den Seen baden. Und das hatte ich in Bremen vielleicht mal einen Nachmittag, aber nicht so am Stück einfach. Ich habe da meine Ferien verbracht. Und deshalb, also sage ich auch heute noch, ist Polen für mich komischerweise so ein Land ohne Grenzen gewesen, weil ich eben als Kind dieses Gefühl hatte, ich sitze im Auto und wir fahren und fahren und es gibt nicht so viele Zäune. Und aber auch nur, weil ich das Glück hatte, dort in einem kleinen Ferienhäuschen auf dem Land zu sein, was ich in Deutschland nicht hatte. Sogar so einfach ist das.
Ja. Das sind jetzt die Freiheit sozusagen, ist ja das eine Merkmal, aber mit jetzt um nochmal auf Jurek zu kommen, du hast gesagt, du hast erst sehr spät Jurek gegessen. Gibt es da auch so sozusagen solche Dinge, also Geruch, Geschmack oder so, was du mit typisch Polen von damals verbindest als Kind?
Gute Frage. Ich glaube, also das fällt mir jetzt ganz spontan ein. Ich war mal bei meinen Großeltern tatsächlich und dort gab es Nudeln mit, die Anwesenden kennen das vielleicht, mit Blaubeeren oder so und mit Zucker. Das war ein Gedeins. Also das, daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich auch an, das ist sehr interessant. Ich bin auch ein Geruchsmensch wirklich und also Gerüche machen ja auch was mit vielen oder jedem von uns. Ich erinnere mich an den Geruch. Es gibt da ja sehr viele von diesen kleinen, wie die wir Tante Emma Läden bezeichnen würden. Also was heute so Żabka ist und noch so ein paar andere kleinere Läden. Aber ich erinnere mich an den Geruch in diesen Läden. Die hatten auch meistens noch so eine Fleischtheke in den kleinen Orten, wo dann oft dann noch so ein Schweinekopf in der Theke mitlag. Und ich erinnere mich genau an den Geruch in diesen Läden. Und diesen Geruch finde ich manchmal sogar noch in Warschau. In so manchen kleinen, noch so übrig gebliebenen Tante-Emma-Läden. Das ist ein sehr ähnlicher Geruch. Ist leider schwer zu beschreiben.
Mhm. Und deine Eltern, also dein Vater, oder nee, lass uns mal auf deine Mutter auch noch gucken. Mhm. Die kriegt ja sozusagen diesen polnischen Anteil mit, logischerweise, ihr Mann ist ja Pole. Mhm. Wie ging sie damit um? Ist sozusagen alles deutsch konzentriert, weil sie da wohnen? Oder gab es da ein Interesse auch der Mutter für das Polnisch, also für Polen? Oder war das so, naja, muss ja halt, ne, weil ihr Mann ist halt Pole? Oder?
Also bei meiner Mutter war auch Interesse da. Also den Urlaub haben wir immer gemeinsam verbracht in Polen. Wir waren zu dritt da. Und sie hat allerdings nie Polnisch gelernt. Aber natürlich so ein paar Wörter versteht sie dann auch schon. Und ihr hat Polen, glaube ich, auch immer gut gefallen. Also auch für sie war das ein Urlaubsort und sie fand viele Dinge interessant. Aber es ist nie so weit gegangen, dass sie sich jetzt wirklich damit beschäftigt hätte oder die Sprache gelernt hätte. Das hat sie nicht gemacht, aber es war immer ein Interesse da. Und sie hat sich auch sehr gefreut, wie mein Vater natürlich auch, als ich dann angefangen habe, meine Wurzeln zu entdecken und die Sprache zu lernen und nach Polen zu gehen, immer wieder. Ich habe, ich glaube, 13 verschiedene Sprachkurse gemacht, um diese Sprache irgendwann mal ansatzweise zu beherrschen. Und in Deutschland, aber auch in Polen. Also ich war in Wrocław, ich war in Warschau, ich war in Kraków und ich habe überall Sprachkurse gemacht und ja, meine Eltern haben sich darüber sehr gefreut.
Eine gute Frage. Es gibt ja viele, die sich mit der Sprache durchaus mühen, auch hier in diesem Kreise. Hast du einen Tipp, wie man sie am schnellsten, am besten lernt?
Ich bin auch Deutschlehrerin, also Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Ich muss sagen, Polnisch ist eine sehr, sehr, sehr schwere Sprache. Vor allem, wenn Deutsch die Muttersprache ist. Es gibt sehr viele Parallelen in der Sprache, die können helfen, die entdeckt man aber eigentlich erst auf einem höheren Niveau. Was ich auch nur meinen Schülern sagen kann, sprechen, sprechen, sprechen und Fehler sind egal. Fehler sind egal, aus Fehlern lernt man. Es ist einfach so. Also meine Sprachlernerfahrung in Polen, muss ich sagen, war ein bisschen schwierig, weil ich sehr oft, wenn ich dann versucht habe, Polnisch zu sprechen, wenn dann direkt auf Englisch gewechselt wurde, in der Antwort war es noch nett, aber sehr oft wurde ich auch verbessert und ich hatte das Gefühl, die Menschen wollen mich nicht verstehen. Und das ist etwas, was ich auch glaube, was in Deutschland sehr oft schwierig ist für Leute, die Deutsch lernen als Fremdsprache, dass sehr viele Deutsche schon auch manchmal nicht verstehen wollen und einen sehr korrekten Blick auf diese Sprache haben. Und das hatte ich leider in Polen auch, dass ich halt sehr viel korrigiert wurde und dadurch verliert man natürlich auch den Mut, wenn man ständig irgendwie das Gefühl hat, man muss einen Satz perfekt sagen, sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniert die Kommunikation nicht. Aber ich kann nur sagen, also das ändert sich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass der Bezug zu der Sprache in Polen sich vielleicht ändert. Sie haben immer mehr Kontakt mit Menschen, die dorthin kommen und die Sprache lernen. Das heißt, sie sind ein bisschen mehr daran gewöhnt auch, dass die Sprache nicht immer perfekt gesprochen wird. Also ich kann nur sagen, sprechen, sprechen, sprechen. Natürlich Kurse besuchen, einen guten Lehrer haben, der einen gut motiviert. Und sprechen und Fehlern machen, aus Fehlern lernen.
Also dein Weg fing sozusagen an, dich zu entdecken oder ein Teil, ja kann man sagen, eigentlich Identität. Hast du eine polnische Identität, eine deutsch-polnische Identität, eine deutsche Identität mit polnischen Anteilen? Wie würdest du das sehen?
Also, ich habe noch keinen klaren Bezug zu dem Begriff Identität. Ich weiß immer nicht genau, wie soll ich mich jetzt definieren? Ist das jetzt polnisch, deutsch oder bin ich Bremerin oder bin ich irgendwas ganz anderes? Das ist für mich immer sehr schwierig. Also, da ich sehr viel mit Sprache arbeite, ich lese sehr viel, ich schreibe, ich übersetze, ich bin Deutschlehrerin, ist für mich die Sprache das wesentliche Element. Und wenn du schon so fragst, ich würde sagen, Identität hat für mich sehr, sehr, sehr viel mit Sprache zu tun. Und in dem Sinne ist es sowohl das Deutsche als auch das Polnische auf eine etwas andere Art und Weise. Das Deutsche ist meine Sprache, in der ich mich gut ausdrücken kann, die ich verstehen kann, die ich, die mir sehr, sehr, sehr vertraut und sehr nah ist. Das Polnische ist mir vertraut auf eine andere Art und Weise. Also ich habe einen sehr emotionalen Bezug zu der Sprache. Sie ist mir aber manchmal auch noch ein bisschen fremd. Ich durchdringe sie noch nicht hundertprozentig. Ich glaube, das schaffe ich auch nie. Aber dadurch ist sie für mich spannend und irgendwie frisch und neu. Aber ich würde sagen, ja, also das zur Frage der Identität. Es ist auf irgendeine Art und Weise Sprache, weil mit Sprache erschließt man sich auch einen Raum. Und genau das tue ich mit diesen beiden Sprachen.
Also du hast ja nicht nur den Raum durch Sprache dir erschlossen im Laufe der Zeit, sondern du hast auch in Polen studiert.
Genau. Ich habe ein Auslandssemester in Polen gemacht. Also ich habe damals in Kiel studiert, ein Auslandssemester in Poznań gemacht. Das war so mein erster, dann wirklich, wie soll ich sagen, meine wirkliche, ich wurde ins kalte Wasser geworfen, weil dort musste ich dann wirklich Polnisch sprechen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht so weit war. Ich war vielleicht so auf Niveau B1 vielleicht. Und dann 1,5 Jahre später bin ich nach Warschau gegangen und habe dort gelebt für 2 Jahre. Aber studiert habe ich dieses eine Semester in Poznań. Genau. Ich habe studiert in Kiel. Das war ein ganz neuer Studiengang. Polen und Deutsche in Europa. Also eine Mischung aus Geschichte, aus Politik, Polonistik und Germanistik. Und mein Studiengang war der erste Studiengang. Und wir waren tatsächlich nur 4 Studentinnen. Und 3 sind zweisprachig aufgewachsen. Also hatten polnische Eltern und haben in Deutschland gelebt, konnten Polnisch und Deutsch. Und ich war die Einzige, die gerade dabei war, sich mühsam das Polnische zu erschließen. Aber wir hatten Glück während des Auslandssemesters. Wir hatten mündliche Prüfungen und es hat geklappt.
Also da würde ich den Gedanken ganz kurz aufnehmen. Eigentlich würde ich in die andere Richtung gehen, aber gab es für dich bei deinem Studium, also in diesem Thema, irgendeine Erkenntnis, eine Aha-Erlebnis, wo du sagst, oh, das hättest du jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich rede jetzt nicht von den Aufständen, sondern so, wo du sagst, so eine Erleuchtung, würde ich jetzt mal so sagen.
Genau, während des Studiums. Wir sprechen gerade von einem anderen Studium. Also das Studium, wo ich dieses Aha-Erlebnis hatte mit dem Warschauer Aufstand, das war vorher, das war mein Bachelorstudium. Und dieses Studium jetzt, das war der Master dann in Kiel. Da hatte ich schon dieses Interesse und da habe ich schon angefangen, Polnisch zu lernen. Ich hatte in Poznań tatsächlich ein Aha-Erlebnis. Und zwar habe ich zwischendurch gedacht, oh nein, die Bürokratie in Polen ist genauso schlimm wie in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich auf allen Ebenen vergleichen kann. Das hängt sicherlich ab von der Kommune, von der Stadt und so weiter. Aber dort für das Auslandssemester, also was wir da teilweise machen mussten und also was es alles zu erledigen galt, bürokratisch. Also da habe ich mich teilweise wirklich so an Kafkas Prozess erinnert gefühlt. Und man weiß nicht, wohin. Man muss rennen und rennen und rennen, um irgendein Dokument zu holen. Und das hat mich sehr erinnert an Deutschland. Ich habe nicht auf Lehramt studiert. Also ich habe...
Kann man dann Beamtin werden?
Ich bin keine Beamtin. Nein. Also ich habe also schon damals im Rahmen dieses Studiums habe ich Germanistik und Polonistik studiert. Ich habe dann später noch beim Goethe-Institut ein Studium gemacht und mir dann die Qualifikation für die Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache geholt. Aber ich bin nicht verbeamtet. Ich arbeite freiberuflich, selbstständig als Lehrerin. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob mich irgendjemand als Polin wahrgenommen hat. Also das glaube ich nicht. Also ich, interessanterweise hat das in meinem Umfeld gar nicht so eine Rolle gespielt. Ich habe da kürzlich drüber nachgedacht. Also ich bin in Bremen in einer Hochhaussiedlung aufgewachsen und dort gab es sehr viele Kinder von Ausländern, gab es sehr viele Ausländerfamilien, teilweise mit beiden Eltern aus einem anderen Land, teilweise nur mit, wie in meinem Fall, mit einem Elternteil aus einem anderen Land. Und ich habe da kürzlich drüber nachgedacht. Und ich habe in dieser Siedlung gewohnt, bis ich 12 war ungefähr. Und mir ist erst sehr spät, also wirklich vor ein paar Jahren aufgefallen, dieser Junge, der hieß Salvador. Okay, das ist ja ein spanischer Name. Er kam ja aus Spanien. Und dieser Junge da, der kam ja wahrscheinlich aus der Türkei. Als Kind, ich wusste das nicht. Also irgendwie hatte ich das Glück tatsächlich, dass entweder ich habe Augen und Ohren zugemacht und habe das nicht mitbekommen, wie andere Leute gesprochen haben über diese Kinder, diese Migrantenkinder. Oder es hat keine Rolle gespielt. Also ich kann sagen, ich bin 1984 geboren und
man muss natürlich dazu sagen, also Polen ist ja eigentlich Terra Incognita für viele Deutsche. Ne? Also insofern ist die Frage gar nicht so ganz falsch. Ja, ne? Wenn man dann als sagt, man kommt zur Schule zurück, weil man sagt, ich war in Polen und die anderen waren in Spanien, in Italien, in wo auch immer im westlichen Europa.
Ja, also,
aber du hast keine Probleme.
Also es ist schon so, die Freunde, mit denen ich so, also mein Umfeld, war dann eher so, die Ferien wurden zu Hause verbracht oder vielleicht bei der Oma irgendwo im Nachbardorf oder vielleicht mal in Dänemark, vielleicht mal in Holland. Also ich habe, glaube ich, niemanden gekannt, der wirklich, also es ging da auch um Geld garantiert, also der irgendwie Reisen gemacht hat nach Spanien oder so. Zumindest nicht zwischen, ich weiß nicht, 6 und 14, 15 Jahren, gar nicht. Also von daher, ich erinnere mich da nicht, also ich glaube schon, dass es irgendwie komisch war, dieses Polen, es war nicht präsent, aber wirklich Vorurteile aufgrund dessen, nein, das... Habe ich nicht erlebt.
Dein Weg hat dich ja dann doch noch stärker nach Polen geführt. Warschau.
Genau.
Warum Warschau und was hast du da gemacht?
Also ich hatte damals schon meinen Freund kennengelernt und er ist Pole. Und er kommt aus Warschau und ich habe dann gerade mein Studium abgeschlossen, eben dieses Studium in Kiel. Und wir hatten einfach die Möglichkeit, nach Warschau zu gehen und gesagt, okay, gut, sind ja nur 5,5 Stunden Zugfahrt von Berlin, mache ich mal. Und genau, dann konnten wir dort auch in der Wohnung leben von seiner Familie. Das war also wirklich ein unglaublicher Luxus, einfach, dass ich dann schon an einen Ort konnte gewissermaßen. Und zu der Zeit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich habe angefangen zu übersetzen. Ich habe vorher schon aus dem Englischen übersetzt, aber da wusste ich dann schon, ich will aus dem Polnischen übersetzen, das ist meine Sprache. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Das war ungefähr in dem zweiten Jahr in Warschau. Und im ersten Jahr habe ich noch sehr viel Zeit investiert in das Sprachenlernen tatsächlich. Genau, ja. Ich lebe in Berlin, ich bin oft in Warschau, genau, ja.
Was macht denn Warschau für dich aus?
Was macht Warschau für mich aus? Also, ich finde es total schön, dass dort, wie ich so ein bisschen sehe, im Gegensatz zu Berlin, dass man dort einerseits diese unglaubliche Modernität hat. Also in vielen Dingen ist es wirklich, scheint es mir, moderner zu sein als in Berlin einfach. Also was da passiert, wie da gebaut wird in so einem rasanten Tempo, das ist unglaublich. Andererseits ist dieses Traditionelle noch sehr stark vorhanden. Also es gibt ja immer noch irgendwie diese ich weiß nicht, alte Leutchen, die auf der Straße sitzen und ihre Pilze verkaufen oder ihre selbstgestrickten Hüte und diese Märkte. Und dieses Nebeneinander zwischen Tradition und dem Modernen, das finde ich super schön. Dann Warschau ist für mich eine sehr saubere Stadt im Vergleich zu Berlin. Wirklich, es ist auch sehr grün. Ich habe zwar kürzlich mal gehört, ich glaube, das war in deinem Podcast. Ich habe jetzt vergessen, wie deine Gesprächspartnerin hieß. Sie sagte das Gegenteil. Sie sagte, für sie sei Berlin viel grüner als Warschau. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und vielleicht ist es wirklich so, dass de facto hat Berlin vielleicht mehr Grünflächen.
Hat es auch.
Mein Eindruck ist aber, dass die Grünflächen in Warschau sind irgendwie gepflegter und sind irgendwie wirklich... Ja. Das ist in Warschau ja wirklich auch teilweise auch so. Man hat ja dann, also ich wohne dort oft in Mokotów, in der Nähe vom Park Łazienki. Und direkt angrenzend ist auch so ein Park. Und dort, die Hälfte der Wiese wird immer gelassen, eben für die Insekten. Und also das ist so mein persönlicher Eindruck. Ich mag Warschau einfach.
Also ziehst du denn auch mal nach Warschau oder zieht es dich nicht nach Warschau, um es mal vielleicht beachten?
Also du meinst wirklich so, dass ich dort wohnen würde?
Also sozusagen, dass du sozusagen deinen vollen polnischen Anteil wirklich auch auslebst, indem du dort...
Also ich spiele sehr oft mit dem Gedanken, ich könnte mir vorstellen, irgendwann ja, tatsächlich. Aber für mich ist dann schon auch die deutsche Sprache, die Anbindung an die deutsche Sprache sehr wichtig. Aber durchaus wäre es möglich, ja, tatsächlich.
Wie du schon gesagt hast, bist du ja oft in Warschau und dann auch letztlich oft in Polen. Und diese, vermute ich mal, Eindrücke, Erlebnisse hast du in deinem Buch verarbeitet? Oder ist dein Buch etwas anderes? Ist es eine andere Verarbeitungsgeschichte oder ist es einfach nur, ach, ich erzähl mal?
Es ist beides. Es ist sehr viel, ach, ich erzähl mal, tatsächlich. Es sind aber auch sehr viele eigene Erfahrungen eingeflossen. Ich habe in Warschau gelebt, also diese 2 Jahre, wo ich wirklich intensiv dort war, das war 2015, 2016. Zu der Zeit ist das Buch entstanden und da sind dann auch sehr viele Eindrücke, sehr viele Erfahrungen mit eingeflossen. Also auch ganz leicht, man spürt den politischen Hintergrund zu der Zeit, was sich so ein bisschen in der Gesellschaft verändert, Demonstrationen und so weiter. Das ist ein bisschen in dem Buch auch vorhanden, aber einfach als so eine ganz leichte Hintergrundnote gewissermaßen.
Erzähl mir ein bisschen etwas über dein Buch. Was bietet es denn dem Leser? Also mach mal etwas Werbung.
Okay, was bietet es dem Leser? Es ist eine sehr spannende, etwas umgedrehte Migrationsgeschichte. Also umgedreht insofern, weil eigentlich, das stimmt zwar auch nicht mehr unbedingt, aber eigentlich zieht es ja sehr oft Polen und Polinnen nach Deutschland. Und hier habe ich 5 Personen, die von Deutschland nach Polen auswandern. Und es ist so, dass es sind 5 Fremde. Diese 5 Personen, sie bleiben auch Fremde, aber sie treffen immer wieder aufeinander. Also am Anfang des Buches ist es so, sie sitzen gemeinsam in einem Abteil des Berlin-Warschau-Expresses. Und jeder von ihnen reist nach Polen aus einem anderen Grund. Also jeder hat einen anderen Traum, ein anderes Ziel. Wir haben zum Beispiel Christina, sie ist eine junge Akademikerin und sie reist nach Polen, um ihre Wurzeln zu suchen, aber auch um das Geheimnis ihres Vaters zu finden. Dann haben wir zum Beispiel Jörg. Jörg ist ein Busfahrer, er ist Deutscher und er hat eine polnische Frau und ein Kind. Und gemeinsam wollen sie für eine Zeit lang nach Polen gehen und er ist dann derjenige, der die Sprache lernt, der sich durchkämpfen muss in der neuen Umgebung, der zurechtkommen muss und er sieht sich selbst so ein bisschen als ein vielleicht langweiliger Deutscher, er will seine Frau beeindrucken und sucht Mittel und Wege, um gewissermaßen ja, seine Frau glücklich zu machen. Dann haben wir zum Beispiel noch Peter Poniatowski, er ist ein Rentner. Er ist als Jugendlicher nach Deutschland gekommen, hat sich dort versucht, ein Leben aufzubauen, war aber gewissermaßen während seiner ganzen Zeit in Deutschland immer der, in Anführungsstrichen, Polacke und geht jetzt frustriert nach Polen zurück und sagt, in Deutschland sind ja nur Ausländer und die haben es alle besser, als ich es damals hatte und in Polen ist das Leben bestimmt schöner. Genau, das waren so 3 Beispiele von diesen 5 Personen. Und sie treffen an verschiedenen Orten immer wieder aufeinander. Und immer passiert einer dieser Personen etwas Peinliches. Und die anderen Personen vereinen sich in diesem Moment sozusagen und blicken auf diese Person, haben entweder Mitleid mit ihr oder bringen sozusagen ihre ganzen Klischees mit in den Blick. Genau, es geht sehr viel um Klischees in diesem Buch, die ich auch versuche dann ein bisschen zu brechen. Aber da ist wirklich alles drin, was wir so über Polen gerne hören. Also wirklich die Handwerker, die Alkoholiker, die Diebe und so weiter. Das ist da alles drin, aber es wird auf liebevolle Art und Weise gebrochen.
Also eine Klischeeverarbeitung sozusagen.
Sozusagen, ein bisschen, ja.
Kann man, wenn man das Buch liest und man fährt nach Warschau, kann man Orte entdecken? Findet sich das wieder sozusagen?
Es findet sich wieder. Also es gibt Beschreibungen des Kulturpalasts, dann zum Beispiel dieses Viertels MDM um den Platz Konstituzi, die Kandelaber, die dort stehen, dann die Buslinien, die beschrieben werden, die Altstadt. Aber Wodka spielt eine Rolle. Also der eine Protagonist, Marek Marunovac heißt er, ist ein Alkoholiker und er trinkt meistens Belvedere Wodka. Ja.
Und hast du vorher die ganzen Klischees und Vorurteile gegoogelt oder hattest du die alle?
Nein,
hat man
die
sozusagen?
Die hat man einfach so.
Okay. Und das ist sozusagen dein Beitrag zum interkulturellen Verständnis?
Ja, kann man so sagen, genau, ja. Schön. Also ich freue mich, wenn gewissermaßen manche Klischees dadurch auch hinterfragt werden. Warum Žudek? Ehrlich gesagt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht. Es ist so, dass ich diesen Titel, also diesen Satz, und dann essen wir Žudek und fallen vom Himmel, den hatte ich einfach eines Tages im Kopf und ich fand ihn sehr schön, ich fand ihn sehr poetisch. Mhm. Und ich mag Žudek sehr gerne. Mhm. Und ich mag aus irgendeinem Grund auch dieses Wort. Und es ist in dem Buch sozusagen, es ist ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Diese Suppe, die dann gewissermaßen immer wieder zu so einer Art, zu so einem Ruhepunkt führt, irgendwie in dem Buch. Aber ganz ehrlich, es war einfach ein kreativer Einfall und ich bin dabei hängen geblieben.
Ja, und fallen vom Himmel. Das ist wirklich echt witziger.
Das Buch ist ja noch sehr frisch. Es ist jetzt gerade ungefähr 2 Monate auf den Markt. Aber es ist mein Wunsch und ich arbeite daran, dass es auch auf Polnisch kommt. Mhm. Ich glaube, es würde sich sehr gut eignen und mal sehen.
Also als völkerverbindendes Element sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Es ist einfach, ich glaube, es ist einfach interessant auch für polnische Leser. Und,
Ja, dann wünsche ich schon mal viel Erfolg damit. Die Frage jetzt noch, ist es das letzte Buch zu diesem Thema? Oder?
Zu diesem Thema, okay.
Also nicht zu dem Thema, zu dem polnischen Thema, wenn man das jetzt mal so...
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich schreibe gerade mein 2. Buch, da geht es nicht um Polen, es ist etwas ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, also so Kreativität lässt sich nicht planen. Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht vor, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil Polen ist einfach ein Ort, der mir sehr nah ist und vielleicht ergibt sich wieder etwas.
Ich wollte gerade die Frage stellen, ist Polen, also bist du Polen schon überdrüssig?
Dass
du sagst, okay, das ist für mich jetzt sozusagen abgearbeitet. Ich habe alles entdeckt, was ich entdecken muss und jetzt habe ich es abgearbeitet und das reicht nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich überlege gerade tatsächlich, ich hatte noch eine andere Idee für ein Buch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das auch wirklich ein Buch wird. Es ist so, ich war kürzlich in Ciechocinek. Das ist also ja, für die, die es nicht wissen, zwischen Warschau und Toruń. Und ich war dort mit einer guten Freundin von mir. Sie hat tatsächlich heute, am 17. Januar, was ja auch ein wichtiges Datum ist, hat sie Geburtstag. Und das ist ihr 85. Geburtstag heute. Und wir waren im November zusammen in Ciechocinek. Und zwar, sie wurde 1939 geboren und sie kam in ein Waisenhaus in Berlin. Und dieses Waisenhaus wurde dann von Hitler nach Ciechocinek verlegt, komplett. Und dort hat sie ihre Kindheit verbracht. Und wir waren jetzt gemeinsam dort. Sie hat mich mitgenommen, weil ich Polnisch spreche und weil ich diesen Polenbezug habe. Und wir waren gemeinsam dort und sind auf den Spuren ihrer Kindheit gewandelt. Und haben das Waisenhaus gefunden, haben uns auch mit einer Historikerin getroffen und uns viel erzählen lassen über diese Zeit. Und das war eine ganz, 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 ganz tolle Erfahrung einfach. Und was dazu passt wiederum ist, ich weiß nicht, ob die Anwesenden alle den Autor Edward Stachura kennen. Ich bin ein riesengroßer Fan von dem Autor Edward Stachura und er hat ja einen Großteil seines Lebens in Ciechocinek verbracht. Und diese Parallele tatsächlich zwischen diesem Autor, den ich sehr verehre, und dieser Geschichte meiner Freundin, die auf völlig andere Art und Weise einen Bezug zu Ciechocinek haben, das könnte etwas sein, was mich vielleicht inspiriert für ein nächstes Buch. Aber einfach nur eine Idee.
Jetzt müssen wir erstmal dieses lesen.
Genau, unbedingt.
Also ich lade alle ein, dieses Buch zu kaufen, gerne natürlich zu kaufen, zu lesen. Und vielleicht treffen wir uns dann mal in so einer kleinen Gruppe wieder und reden darüber. Wie so die Eindrücke, ne? Das war die Idee, also auch mal so Bücher zu lesen und gegenseitig vorzustellen und mal zu reflektieren, ne? wie man das sieht, was man da liest und ja, oder eben auch zu empfehlen. Mhm. Können wir auch gerne mal machen, so eine Literatur, wie haben wir es genannt? Was war das nochmal? Literaturzirkel, irgendwie so in dieser Art. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend. Online hat man sowas schon mal gemacht, dass wir Bücher vorgestellt haben in der Corona-Zeit. Mhm. Kann ich mich entsinnen, schon eine ganze Weile her, aber sowas kann man ja auch mal live machen. Und ich leider bin nicht so gut darin. Ich bin wirklich jemand, der nur Sachbücher liest. Also Romane und all das ist alles nicht meins. Das dauert mir alles zu lange. Ich will konkret ja nicht. Deswegen ticke ich da ein bisschen anders. Aber ich muss ja nicht das Leitbild sein für andere. Das kann ja jeder für sich. Und gleichwohl finde ich das immer interessant, auch neugierig zu sein und zu gucken, wie nehmen denn andere die Welt wahr. Also auch das, was sie in den Büchern lesen.
An dieser Stelle fragte jetzt ein Gast, ob sie denn die doppelte Staatsbürgerschaft hat, also die deutsche und die polnische.
Ja, tatsächlich. Also ist aber jetzt ganz frisch. Also erst seit Oktober, glaube ich. Also ich konnte noch wählen, schon wählen. Gewissermaßen, also kurz davor hat es geklappt, ja.
Also nicht, warum es geklappt hat, sondern warum du das wolltest.
Ich weiß nicht. Es war für mich einfach der logische Schritt nach allem, was ich gemacht habe. Mir ist es nicht so wichtig, emotional oder so, dass ich jetzt denke, wow, ich bin jetzt auch Polin. Nein, irgendwie war es einfach, weil ich es konnte. Und ich dachte, es kann nicht schaden, es ist toll, dass es geht. Und ja, genau, es ist logisch, es ist folgerichtig auf irgendeine Weise.
Ja, dann müsste ich auch die Staatsbürgerschaft annehmen, die polnische, so wie ich mich mit Polen befasse. Also, ja. Nur, dass ich eben nicht keinen Hintergrund habe, was es angeht. Vielleicht, Simone, du hast ja einen kleinen Ausschnitt mal mitgebracht. Vielleicht liest du mal eine Passage, dass die Leute mal so einen Eindruck kriegen von deiner Art zu schreiben.
Ist die Geduld da für so 4-5 Minuten? Ist das okay?
Ja?
Okay, dann überlege ich kurz, welche Szene ich am besten lese. Also, ich lese eine Szene aus Kapitel 2. Hier geht es um Jörg. Jörg, das ist der Busfahrer, von dem ich gerade erzählt habe. Und er kommt jetzt gerade in Warschau an. Seine Frau und seine Tochter sind schon dort. Halina ist die Tochter und seine Frau heißt Magda. Schokokeks. Halina stürmte auf ihren Papa zu. Tato, Tato, gib mir einen Schokokeks. Bitte, bitte, bitte. Jörg liebte es, wenn dieses junge, zarte Stimmchen ihn Tato nannte. Dies war das erste bisschen Polnisch, das wirklich zu ihm durchgedrungen war, sein Herz gepackt und daran gerüttelt hatte, bis er plötzlich bereit gewesen war, Magdas Bitte zu erfüllen. Ja, in Ordnung, gehen wir für eine Weile nach Polen. Aber du organisierst da alles. Wohnung, Versicherung, Schule und natürlich einen Sprachkurs für mich. Ich liebe dich sehr viel, hatte sie dann gesagt und ihn stürmisch umarmt. Und er hatte in ihr blondes Haar hineingelächelt und sich an ihrer Imperfektion erfreut, die sie viel zu selten zeigte, die sich aber manchmal, ganz unerwartet, auch nach 10 Jahren Aufenthalt in Deutschland, in irgendeiner sprachlichen Formulierung hervordrängte. Dir tropft's doch am Eimer, hatte sein Kollege Michael gesagt, als er ihm an der Kurfürstenallee in Bremen den Bus der Linie 24 übergab. Willst du wirklich nach Warschau ziehen? Ich war da mal, vor 15 oder 20 Jahren. Alles schrecklich rückständig. Niemand konnte ein Wort Englisch. Da war ja früher Sozialismus oder Kommunismus. Das spürte man an jeder Hauswand. Alles grau in grau. Irgendwie abgenutzt. Die Sprache zerbricht dir garantiert jahrelang den Kopf. Lernt man nicht so leicht. Aber schöne Frauen haben sie ja, die Polen. Auf der Strecke Heinrich-Hertz gab es einen Unfall. Keine Ahnung, ob die Strecke wieder frei ist. Gute Fahrt. Eine schöne Frau, ja, die hatte er sich tatsächlich geangelt. Bis heute wusste Jörg nicht genau, wie er das eigentlich angestellt hatte. Es war in seinem ersten Jahr als Busfahrer gewesen. Sonntagmorgen, der Bus fast leer, sie war eingestiegen. Im Rückspiegel hatte er beobachtet, wie diese erstaunlich elegant gekleidete Frau, sie trug damals noch den Pelzmantel ihrer Großmutter, auf ihren Stöckelschuhen langsam durch den Gang lief und schließlich ans Fahrerfenster trat. »Bitte Karte zum Fahren«, hatte sie holprig gebeten. Er hatte gelächelt. Während dieser Fahrt hatte er fast 2 Unfälle gebaut. Er hatte einen PKW gefährlich geschnitten, musste an einer Ampel eine Vollbremsung machen und überschritt ein paar Mal die Höchstgeschwindigkeit. Ständig musste er in den Innenspiegel schauen, auf dieses Gesicht, das neugierig durch die Scheiben blickte. Bevor sie an der Endhaltestelle ausstieg, kam sie lachend zu ihm nach vorne und sagte, »Du fährst wie Pole.« Ein Jahr später, als sie schon ein Paar waren und zusammen in seiner 1,5-Zimmer-Wohnung lebten, war er eines Tages von der Arbeit zurückgekehrt und hatte sie weinend im Schlafzimmer vor ihrem geöffneten Koffer vorgefunden, in den sie wild durcheinander sämtliche ihre Klamotten warf. Er hatte sich zu ihr auf den Boden gesetzt, sie umarmt und ihren schluchzenden Lauten entnehmen können, dass Tierschutzaktivisten auf der Straße ihren Pelzmantel mit Farbe besprüht hatten. Ihr Heucheldeutsche, in der Öffentlichkeit immer so scheißpolitisch korrekt, aber zu Hause, im Schrank, hat doch jeder noch Pelz. Karin hat mir ihr es sogar gezeigt. Die kommen doch nicht einfach wie blau vom Himmel gefallen. Sowas ist doch Tradition. Und Karin sagt, sie will Pelz gerne anziehen, aber auf die Straße geht nicht. Soll sie wegschmeißen? Ihr Heucheldeutsche, ihr seid doch alle... Fast ein Jahrzehnt später, nachdem Magda ihre Sachen längst wieder zurück in den Schrank gehängt hatte, war sie selbst offiziell eine dieser Deutschen geworden. Die Einladung zur Aushändigung der Einbürgerungsurkunde lehnte wochenlang an der Blumenvase auf der Kommode im Flur ihrer Wohnung. Im Rahmen einer Feierstunde wird ihnen der Bürgermeister die Urkunde über ihre Einbürgerung überreichen. Magda hatte nicht zur Feierstunde gehen können. Jörg und Halina lagen mit Fieber krank zu Hause und übergaben sich abwechselnd in einen Eimer und die Kloschüssel. Ihr blieb daraufhin nichts anderes übrig, als der versäumten Feierlichkeit mit Trotz zu begegnen. Einladung, Aushändigung, Einbürgerung, ein und aus, rein und raus. In der deutschen Sprache macht man in einem einzigen Satz schon mehrere Migrationen durch. Wie soll man sich da zu Hause fühlen? Eine Woche später ging sie ins Amt und holte sich die Urkunde ab, ganz ohne Feierstunde, ohne Bürgermeister, mit Einkaufstüten beladen und einem Tomatensoßenfleck auf dem Ärmel. Danke.
Und dann essen wir Jurek und Freundinnen. Herzlichen Dank, Simone.
Danke.
Simone Falk. Und dann essen wir Jurek und fallen vom Himmel. Dem Publikum hat es gefallen, mir hat es auch gefallen, die akustische Situation. Tut mir leid, das ließ sich nicht so ganz ändern. Wir haben ja kein Aufnahmestudio, wo wir das machen und das würde dann auch ein bisschen die Atmosphäre nehmen, dass andere Gäste dabei sind und Fragen stellen können. Naja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man jemanden selbst unter vier Augen quasi interviewt, dann ist das in vielen Fällen einfacher zu machen. Aber so ist das lebendiger und die Fragen sind vielfältiger und ich finde das auch ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin gespannt, wann ich die nächste Folge mache. Mal sehen, mit wem ich sie mache. Es kündigt sich so an, dass ich da wieder eine, muss man sagen, Co-Moderatorin haben werde. Mal gucken. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Lasst euch überraschen, wer das denn sein könnte. Oder ratet mal, schreibt mir mal, wen ihr euch da vorstellen könntet, was da kommt. Meine Adresse christian.schmidt@gdpn-sonchichi.org. Dann habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.